Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Herzlichen Dank für das freundliche Willkommen. Wir sind gerne gekommen und ich glaube, immer wenn ich bei euch hier vorne auf der Kanzel stehe, sage ich, wie schön es ist, am Sonntagmorgen dieser Weg hierhin zu fast zum Deichstabe, hier und die Felder und alles zu sehen, so wunderschön, ne? Ihr habt nur so kurze Wege, ne? Wir hatten eine gute Fahrt, sind gut durchgekommen und ich merke dann immer im Moment, wenn ich so sehe, wie alles wächst und reift oder jetzt auch geerntet wird, dann denke ich immer an dieses Lied, geh aus mein Herz, ne? Der Weizen wächst mit Gewalt, also mit Kraft, richtig toll. Also trotz Hitze, finde ich, ist es eine richtig schöne Jahreszeit und schade, dass die Ferien jetzt zu Ende gehen. Sehr schade, denke ich. Und es ist eine gute Zeit. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es auch eine gute Zeit. Und damit komme ich zum Thema. Heute ist Israel-Sonntag. Eine gute Zeit auch für Friedensverhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern. Denn, so steht es ja in mehreren Zeitungen, die Nachrichten haben es gesagt, in den Finanznachrichten stand zum Beispiel am Freitag zu lesen, es ist ein Hoffnungsschimmer für die Menschen im Nahen Osten. Nach ersten Treffen von israelischen und palästinensischen Unterhändlern in Washington haben die Konfliktparteien zugestimmt, in den kommenden 2 Wochen erstmals seit 3 Jahren wieder offizielle Friedensverhandlungen aufzunehmen, so der US-Außenminister. Und das sagte er in Anwesenheit von Israels Justizministerin Tzipi Livni und dem palästinensischen Gesandten Saeb Erekat in Washington. Es gebe keine Alternative. Ein Scheitern der Friedensverhandlungen sei keine Option. Dann geht der Text so weiter und dann heißt es noch, für die nun beginnenden Gesprächsrunden ist eine Dauer von 9 Monaten vorgesehen. Habe ich gedacht, ist gut, ne? Wie so eine Schwangerschaft, dann hoffen wir, dass da was Gutes geboren wird. Aber, das sagen wir ja, es ist einfach für beide, für alle Menschen, die in diesem Bereich leben, lebensnotwendig, wirklich notwendend, dass sie miteinander reden. Und auch wenn wir vielleicht, wir haben noch keine Lösung, die Lösung müssen sie auch finden und wir tendieren vielleicht mehr zur Seite Israel und sagen, die anderen müssen weg und die Palästinenser sagen, die müssen weg, wie auch immer. Aber wenn wir so die Lösung noch nicht haben, dann beten wir doch um den Frieden. Und dass in diese Verhandlungen, die so festgefahren sind, endlich eine gute Bewegung kommt und dass Frieden wird, dieser Shalom, nicht nur für Israel, sondern für dieses ganze Gebiet. Das Gespräch, über das wir heute Morgen im Predigttext nachdenken werden, das fand auch in Israel statt, langer Zeit vorher. Und es war auch wesentlich kürzer als 9 Monate und es war so eher eine zufällige Begegnung, also eine Begegnung, die so einem von Gott zufällt. Es war am Mittag und die Begegnung hatte eine ganz enorme Auswirkung, denn am Ende war Friede zwischen Gott und diesen Menschen. Es war Friede mit der eigenen Lebensgeschichte, die war bearbeitet, gesprochen, geklärt. Und Friede zwischen den Menschen untereinander. Und man denkt, was will man mehr für ein Gespräch, ne? Schauen wir uns diese Begegnung oder dieses Gespräch mal im Detail an. Unser Predigttext kommt erst später, deswegen den ersten Teil erzähle ich ein bisschen. Wer es zu Hause nochmal nachlesen möchte, ganz bekannt, die Begegnung von Jesus und der Frau am Brunnen in Samarien, Johannes 4. Die beiden, Jesus und diese Frau, treffen sich zufällig an diesem Brunnen. Samarien ist so die Mitte von Israel. Das ist ein Landstrich oder war ein Landstrich zu der Zeit, den ein frommer Jude mied. Da ging man nicht hin, wirklich so ganz plakativ, man machte das nicht. Man ging entweder so rum oder so, meistens so auf dem Landweg, aber Samarien mied man, weil in Samarien wohnte eine Mischbevölkerung. Wir würden heute sagen Multikulti oder so ähnlich. Manche Menschen dort hatten jüdische Wurzeln und andere hatten eben andere, die kamen von irgendwoher und man weiß auch gar nicht so genau, welche Wurzeln diese Frau hat. Weil nach der Eroberung Israels, jetzt geht die Geschichte ganz weit zurück, aber Israel ist ein Land der Geschichte, ne? Im 8. Jahrhundert vor Christus, da haben die Assyrer Israel eingenommen und haben ein paar deportiert und ein paar da eingesiedelt. Und deswegen diese Mischbevölkerung. Deswegen ging ein frommer Jude nicht nach Samarien und man machte dort auch keine Rast. Aber Jesus macht es. Er rastet in diesem Landstrich und er rastet an einem Brunnen in einem Ort namens Sychar. Und Sychar, so schreibt Anselm Grün in seinem Buch zum Johannesevangelium, Sychar heißt so viel wie, es ist etwas verstopft. Aber weniger der Brunnen, auch nicht die Gesundheit. Man denkt eher so im Leben und in den Beziehungen der Menschen. In Sychar ist was verstopft. Und in diesem, ich setze das in Anführungsstriche, verstopften Ort, macht Jesus Rast. Denn er brauchte in dieser glühenden Mittagshitze, und wer schon in Israel war, weiß, wie viel heißer es dort wird. Er brauchte eine Pause auf seiner Reise, auf der Reise vom Süden des Landes in den Norden. Und eigentlich ist so eine Mittagshitze ein Ort, ein Landstrich, wo man eigentlich nicht ist, ja wirklich eine ungünstige Zeit, ungünstiger Ort für ein tiefsinniges Gespräch, würden wir denken, so lass mir meine Ruhe, Siesta, aber nicht für Jesus und auch nicht für diese Frau, die dann kam, um Wasser in dem Brunnen zu schöpfen. Das Interessante ist, diese Frau hat keinen Namen. Da leiden wir Frauen immer mit, ne, wenn so eine Frau so namenlos ist und man sagt, dass sie einfach stellvertretend für andere steht. Da kann man einen Namen einsetzen oder vielleicht auch sich selber. Diese Frau kam wie immer, sie kam immer, jeden Tag, jeden Mittag in dieser Mittagsgluthitze, um nämlich einer Begegnung mit den anderen aus dem Ort aus dem Weg zu gehen. Auch dieser Brunnen hat eine alte Geschichte. Jakob, das ist einer der drei Erzväter, Abraham, Isaac und Jakob. Jakob, der nämlich auch später den Namen Israel erhielt, der hat diesen Brunnen seinem Lieblingssohn Josef vererbt. Und bis zu jener Begegnung und wahrscheinlich auch darüber hinaus gingen die Menschen zu dem Brunnen, um dort Wasser zu schöpfen. Normalerweise ist alles ungewöhnlich in dieser Begegnung, spricht ein jüdischer Mann auch keine samarische Frau an. Sowas macht man auch wieder nicht. Es geht auch nicht. Dann ist man nachher auch noch unrein oder was auch immer. Das geht nicht. Aber Jesus eröffnet das Gespräch und bittet die Frau um Wasser, weil er Durst hat und damit ist das erste Gesprächsthema genannt. Wasser. Das ist ja auch heute ein großes Thema in Israel, für Israelis und für Palästinenser, diese Wasserversorgung. Aber wenn man sich das Gespräch anguckt, wie die beiden miteinander reden, hat man den Eindruck, die reden aneinander vorbei, weil die Frau redet dann natürlich weiter vom Trinkwasser, dass sie hier immer schöpft und der alte Brunnen und überhaupt die Geschichte. Und Jesus geht auf eine andere Ebene und redet auf einmal vom lebendigen Wasser, das er ist. So heißt es dann in Vers 14, wer von dem Wasser trinkt, was ich ihm gebe, wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben sprudelt. Das muss man erstmal verstehen. Also die Worte, die einem hängen bleiben, finde ich, ist Wasser. Es geht um Wasser. Es geht um eine Quelle. Und diese Quelle ist nicht tröpfelnd, sondern die geht weiter. Also sie sprudelt immer ins ewige Leben. Und die geht auch immer weiter, also über dieses Leben hinaus. Dieses Wasser bietet Jesus an. Jesus sagt nicht, ich biete dir eine Party, ich biete dir eine Karriere, ich biete dir Drogen, ich biete dir einen Geldregen, Sechser im Lotto, sondern Wasser. Ich biete dir Wasser an. Wasser, das den Durst nach Leben stillt und Wasser, was wie frisches Quellwasser ist. Vielleicht habt ihr so frisches Quellwasser schon mal genossen. Auf so einer Wanderung, wenn man irgendwo war und wusste, dieses Wasser kann ich trinken. Und ihr erinnert euch noch daran, wie sich das anfühlt und geschmeckt hat, so frisches Quellwasser. Wasser des Lebens. Vielleicht denken manche bei diesem Wort auch an die Taufe, dieses Erlebnis, ich gehe in das Wasser rein und es wird so symbolisch deutlich, dieses Wasser, ich bin danach wie neu geboren. Wasser des Lebens, Quellwasser, lebendiges Wasser. Und dann sagt Jesus, dass er das selber ist. Er ist wie Wasser, wie sprudelndes, reines, super leckeres Quellwasser. Weil er sein Leben für uns gab und gibt, eben für unseren Lebensdurst. Für unsere Sehnsucht nach so einem intensiven, die Jugendlichen würden wahrscheinlich sagen, so nach so einem richtig coolen Leben. Dafür gibt er sein Leben. In Johannes 7 lesen wir dann nochmal, dass Jesus sagt, wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Und die Frau antwortet, weil sie klug ist und diese Klugheit wünsche ich uns. Jesus, gib mir von diesem Wasser. Weil sie spürt, ist wieder das, was so auch in den Psalmen steht, zum Beispiel im Psalm 63, meine Seele dürstet nach Gott. Aber statt dass da jetzt irgendwie so ein Bekehrungsgespräch oder irgendwie so das am Wasserthema weitergeht, ganz befremdlich, sagt Jesus zu ihr, hol deinen Mann. Das ist das zweite Gesprächsthema. Hol deinen Mann. Und sie antwortet, auch ganz befremdlich, ich habe keinen Mann. Vers 17. Und man denkt, ist sie Single oder lebt sie noch bei ihren Eltern? Aber das ist nicht der Fall. Dann sagt Jesus, man fragt sie, woher weiß er das jetzt? 5-mal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, also Mann Nummer 6, ist nicht dein Mann. Man könnte sagen, das ist fast so der Knackpunkt des Friedensgesprächs. Wenn man sich so Gespräche anguckt oder überhaupt Aufzählungen, dann guckt man immer, was kommt als erstes. Das ist sehr dominant, fällt einem ins Auge. Und dann ist ganz wichtig, was steht an zweiter Stelle? Und das ist die Lebensgeschichte. Ein Teil ihrer Lebensgeschichte. Ihre Beziehungen, die nicht gelungen sind. Eine jüdische Frau konnte höchstens 2 bis 3 Mal verheiratet sein. Also bei 3 Mal war es schon. Aber 6 Männer zu haben, das war jenseits, wirklich jenseits jüdischer Verhältnisse. Wir können bis jetzt sagen, das Wasser, das die Frau bis jetzt getrunken hat, hat ihren Lebensdurst nicht gestillt. Die Männer, die sie bis jetzt hatte, haben auch ihre Sehnsucht nach Liebe nicht erfüllt. Und da ist auch die Zahlensymbolik ganz interessant. So 6, ne? Sie hat 6 Männer. Also Gott arbeitete 6 Tage, aber am 7. ruhte er und die Schöpfung war vollendet. 7 ist die Zahl der Vollendung. Und man merkt, 6 Männer, das ist noch nicht. Irgendwie diese Sehnsucht nach Liebe ist nicht erfüllt. Und es ist ja auch letztlich so, dass endliche Menschen, also wir Menschen, die wir ein Ende haben und sterben, wir können keine unendliche Sehnsucht. Und die Sehnsucht nach Liebe ist unendlich. wir können die nicht erfüllen. So sehr wir das auch in einer Partnerschaft versuchen, aber endliche Menschen können keine unendliche Sehnsucht erfüllen. Das kann nur Gott. So heißt es auch im ersten Brief in 1. Johannes 4, Gott ist Liebe. Er ist die Quelle des Lebens und der Liebe. Und das nicht nur ein bisschen, nicht nur wieder so tröpfelnd, so sonntags morgens vielleicht, wenn wir den Segen bekommen. Gottes Liebe ist nicht nur dann da, wenn wir lieb sind, sondern Gottes Liebe ist immer da. Vollkommen, völlig, zärtliche, lebendige, nie endende Liebe. Gott. Und es ist seine Liebe, die unsere Sehnsucht nach Liebe völlig stillen will und kann. In einem Lied heißt es ja, als Zeichen der Liebe ist Jesus gestorben. Er starb wirklich für alle unsere Lieblosigkeiten. Und wenn wir nachher das Abendmahl miteinander feiern, dann erinnern wir uns daran, Jesus starb aus Liebe und gibt uns so diese ganze Liebe Gottes weiter. Durch seine Wunden und durch seine Liebe werden wir geheilt. Unsere Einsamkeit, unsere Ängste, unser Scheitern, auch in unseren Beziehungen. Und dann habe ich gedacht, man könnte den Vers 10, wo Jesus sagt, wenn du wüsstest, mit wem du redest, du würdest ihn um lebendiges Wasser bitten, dachte ich, den kann man dann auch umschreiben und sagen, wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will und wer er ist, dann würdest du ihn um Liebe bitten und er hätte dir lebendige Liebe geschenkt. Und dann stellt die Frau die nächste Frage und da beginnt unser Predigttext. Ich lese mal ab Vers 19. Herr, ich sehe, du bist ein Prophet, sagte die Frau. Unsere Vorfahren verehrten Gott auf diesem Berg. Ihr Juden dagegen behauptet, dass Jerusalem der Ort ist, an dem Gott verehrt werden will. Jesus sagte zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, da werdet ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten. Ihr Samariter betet zu Gott, aber ihr kennt ihn nicht. Doch wir kennen ihn, denn die Rettung für alle Menschen kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt, ja, sie ist schon gekommen, da wird der Heilige Geist, der Gottes Wahrheit enthüllt, Menschen befähigen, den Vater an jedem Ort anzubeten. Gott ist ganz anders als diese Welt. Er ist machtvoller Geist und alle, die ihn anbeten wollen, müssen vom Geist der Wahrheit erfüllt sein. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Die Frau sagt zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommen wird, der versprochene Retter. Wenn er kommt, wird er uns alles sagen. Jesus antwortete, er spricht mit dir. Ich bin es. Unsere Vorfahren haben auf diesem Berg Gott verehrt, sagt diese Frau. Es geht also im dritten Teil um die Anbetung Gottes. Und die Frage ist, wo soll sie denn jetzt sein? Auf dem Berg oder in der Stadt? Und auch hinter dieser Frage steht eine Geschichte. Viele hundert Jahre vor diesem Gespräch wurde nämlich Israel geteilt in das Nordreich und in das Südreich. Im Nordreich regierte König Jerobeam, die haben sehr ähnliche Namen, und im Südreich König Rehabiam. Nun hatte der König im Nordreich Angst, alle seine Leute, das Gebiet, was er jetzt erobert hatte, die gehen ja alle wieder ins Südreich, nach Jerusalem zum Tempel und irgendwann bleiben die auch dort. Also seine Angst war, ich verliere wieder das, was ich gerade erobert habe. Und dann hatte er die Idee, dass er im Nordreich 2 goldene Stierbilder aufstellen ließ. Eins war in Bethel und eins in Dan. Samarien ist in diesem Nordreich. Ne? Und sehr diplomatisch war das, dass er seinem Volk ausrichten ließ, Ihr braucht nicht länger nach Jerusalem pilgern. Hier, also mit diesen goldenen Stierbildern, hier ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten hierher geführt hat. Und deswegen sagte die Frau, wo sollen wir denn anbeten? Hier, was so eine lange Geschichte hat, oder in Jerusalem, was noch eine längere Geschichte hat? Und seitdem beteten die Samariter entweder in Bethel oder Dan, was so geografisch näher war. Und die Juden gingen südreich zum Tempel. Heute streiten Juden und Moslems um den Tempelberg in Jerusalem. Und jeder möchte die Stadt und diesen Berg, diesen Gebetsort haben. Und als ich den Text las, dachte ich, das, was Jesus sagt, das kommt mir fast so salomonisch vor, dieses salomonische, weise Urteil, dass Jesus sagt, nicht der Ort ist entscheidend. Ich dachte, wie viel Entspannung würde es in diese Friedensgespräche geben. Nicht der Ort ist entscheidend, sondern Gottes Geist befähigt uns Menschen, dass wir überall, wo wir sind, Gott anbeten können. Die Frage ist nur, wann wir Menschen das begreifen. Wann begreifen wir, die wir Gott so oft um etwas bitten? Man könnte sagen, unsere Gebete sind so 2/3 Bitte, hilf doch, mach doch. Dass unsere Aufgabe ist, Gott anzubeten. Ihn, den Heiligen, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich bete an die Macht der Liebe. Und vielleicht schweigen. Oder eigene Worte finden oder Worte aus den Psalmen. Wann und wo und wie beten wir Gott an? Es kommt die Zeit. Da können wir und dürfen und sollen Gott überall anbeten. Und wenn wir so einen Blick in den Himmel tun, die Engel tun das ja jetzt schon. Die singen Gott das Heilig, 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 Gott dir sei Ehre. Und darin dürfen wir einstimmen. Gott freut sich über unsere Anbetung. Was so ein Gespräch dann alles bewirken kann. Nach dem Gespräch, das war damit auch zu Ende, ging die Frau wieder in ihr Dorf. Hätte sie sowieso gemacht. Aber sie ging verändert nach diesem Gespräch. Sie, die vorher andere gemieden hatte, und ich vermute, sie hatte auch keine Lust mehr, irgendwas zu ihren Beziehungen zu hören. Sie, die vorher die anderen gemieden hat, die ging zu ihnen und erzählte, was sie dort am Brunnen mit Jesus erlebt hatte. Sie, für die Gott mit ganz viel Unsicherheit, ganz viel Unklarheit, wo sollen wir denn dann nun beten, verbunden war, die wusste jetzt, wer Gott ist. Quelle des Lebens, Quelle der Liebe. Mensch geworden in Jesus Christus, dem versprochenen Retter, dem Messias. Ich bin es. Die Begegnung mit ihm, dieses Gespräch, hat ihre Lebensperspektive, ihre Einstellung, wie sie auf Menschen zugeht, wie sie lebt, völlig verändert. Und wenn wir nochmal an den Namen des Ortes denken, können wir sagen, die Verstopfung ist gelöst. Denn dann, auch als sie das so erzählt hat, die Menschen im Ort sagen dann in diesem Dorf, das ist dann am Ende Vers 41, jetzt glauben wir nicht länger wegen deiner Erzählung, sondern weil wir ihn selbst gehört haben. Wir wissen jetzt, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Leben aus der Quelle, eben haben wir dieses wunderschöne Lied gesungen. Ich wünsche es uns, Leben aus der Quelle. Und habe dann weiter überlegt, was wäre denn, wenn Jesus jetzt so ganz schlicht. Man kann ja mal so träumen, ne? So in diese Gesprächsverhandlungen zwischen Israelis und Palästinenser dazukommt. Und wenn er sich mit, eigentlich sitzt er schon da, wie an dem Brunnen, am Tisch sitzt und mit beiden redet. Über das Wasser, über das Leben und die Liebe und über die Anbetung Gottes. Und dann können wir weiter so träumen oder uns das vorstellen, wie ist das, wenn Jesus mit den Menschen in Ägypten reden würde, mit den Moslembrüdern, dem Militär und denen, die sich nach Demokratie sehnen. Oder Nordkorea, da würde das Volk, was so leidet, und diesen Diktator und seine Militärherrschaft zusammennehmen. Vielleicht auch an einem Brunnen, an einem Tisch. Und sie würden über Wasser und Nahrung, über Leben und Liebe und die Anbetung Gottes reden, wie er mit jener Frau geredet hat. Und ich merke, wenn man das so liest und was diese Frau erlebt hat, diese Vorstellung, das beflügelt die Hoffnung auf eine positive Veränderung. Und dann sind Frieden und Versöhnung, dass wir miteinander leben können, wirklich greifbar nah. Und das Interessante ist, auch in diesem Zeitungsartikel, aus dem ich eingangs vorgelesen habe, da sagt dann auch die israelische Justizministerin Tzipi Levi, man dürfe jetzt keine Angst haben zu träumen. I have a dream. Ich habe einen Traum. Gott spricht und es geschieht. Amen.